Liebe Freunde, ich freue mich, dass wir heute Morgen miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Die Predigt dieses Gottesdienstes Thema möchte ich gerne mit einem kleinen Bekenntnis einleiten. Und zwar bin ich tatsächlich als Mensch und als Pastor kein Halleluja-rufender geistlicher Überflieger, dem alles in den Schoß fällt und der unter dem Segen Gottes nur alles richtig macht und in dem alles toll passiert im Leben. Also ich bin alles andere als das. Das ist ein Bekenntnis, das ich hier öffentlich mache. Und ich glaube, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so bin, nicht wahr? Ja, so, der Pastor ist ja immer so irgendwie womöglich als Geistlicher sowieso per se schon mal heilig und was weiß ich. Aber die Enttäuschung mag groß sein, ich sitze im selben Boot wie wir alle. Glauben und das Gottvertrauen ist eine tägliche Herausforderung, jeden Morgen neu. Jeden Morgen ist es neu ein Durchringen, ich will Gott heute vertrauen. Das gilt mir und das gilt sicherlich euch allen in irgendeiner Form, mal mehr, mal weniger. Das Gottvertrauen ist eine Herausforderung, die uns immer wieder neu trifft, Gott zu vertrauen. Zweifel und Glaube sind zwei Seiten einer Medaille, die wir nicht trennen können. Der Glaube entzündet sich am Zweifel und der Zweifel, wie groß er sein mag, kann vom Glauben besiegt werden. Aber ohne Zweifel wird es mit dem Glauben wohl nicht gehen in dieser Welt. Und wir zweifeln immer wieder, wir zweifeln an uns selber, wir zweifeln an Gott, wir verzweifeln manchmal an dieser Menschheit und daran, ob der Mensch denn wirklich so viel Verstand hat, wie immer gesagt wird, wenn wir sehen, was passiert. Wir zweifeln an vielen Dingen, die uns im täglichen Leben passieren, an Entscheidungen, die wir treffen müssen. Welchen Weg soll ich gehen? Was soll ich tun? Viele Fragen. Und dann tauchen Zweifel auf. Wird das gelingen? Wird Gott mit mir sein? Ist das der richtige Weg? Soll ich lieber etwas anderes tun? Was mache ich nur mit all den Herausforderungen? Die schlechteste Wahl wäre, ich entscheide gar nichts und warte, dass irgendwas von selber passiert. Das passiert meistens nicht. Und wenn das passiert, ist es dann nicht das Richtige, weil ich dann natürlich mein Agieren abgegeben habe. Dann werden das andere für mich tun, wenn ich nicht selber entscheide. Aber ich muss mich und darf mich jeden Tag durchringen und das ist etwas, was wir sicherlich alle erleben. Und dann ist unser Glaube und unser Zweifel steht in einem bestimmten Verhältnis. Vielleicht glaube ich nur zu 20% und 80% in meinem Herzen sagen, das wird nichts, vergiss es. Du willst doch wohl nicht Gott vertrauen in dieser Sache. Glaubst doch wohl selber nicht, dass das funktioniert. Du glaubst doch wohl selber nicht, dass du zuversichtlich in die Zukunft gehen kannst. 20%, doch, glaub das mal. Gott ist groß, du hast es doch erlebt. Nein, du musst doch auch und so weiter. Zweifel, Fragen. Wir sind Gott sei Dank nicht die Ersten, denen das passiert. Und wir werden auch nicht die Letzten sein. Vor langer Zeit ist eine Geschichte da geschehen in Israel, in der es genau darum ging. Israel zieht aus Ägypten aus, ist befreit aus der Sklaverei, befreit aus der Knechtschaft, darf aufatmen, darf aufleben, hat eine Verheißung, in ein Land anzuziehen, in dem es richtig gut ist, in dem es ihnen gut gehen wird. Das hat Gott ihnen verheißen, geht dahin, ich habe euch alles vorbereitet. So wie es auch im Neuen Testament heißt, ne? Epheser 2, Vers 10, in Christus sind wir geschaffen zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat. Das, was vor uns liegt, ist schon vorbereitet, wenn wir es denn glauben, in Jesus Christus. Damals hat Gott auch schon etwas vorbereitet und Israel, möglicherweise kennt ihr die Geschichte, will aus Ägypten ausziehen und in dieses verheißene Land einziehen. Gut 40 Tage. Aber sie schicken vorher ein paar Kundschafter aus, um zu checken, was denn da wirklich los ist in diesem Land. Und da möchte ich gerne mit euch einsteigen in diese Geschichte der Kundschafter, die ausgesandt werden. Ihr seht es hinter mir auf der Folie. Sie schicken also diese Kundschafter aus, 12, für jeden Stamm einen stellvertretend. 40 Tage lang erkundeten die 12 Männer das Land, dann kehrten sie zurück. Als die Kundschafter in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie Mose, Aaron und dem ganzen Volk, was sie gesehen hatten, und zeigten ihnen die Früchte aus Kanaan. Sie sagten zu Mose: Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht. Dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Die Männer sind begeistert. Sieh dir mal an, was wir hier gefunden haben. Milch und Honig fließt da, diese dicken Früchte. Das ist doch absolut genial. Aber das große Ja, aber, allerdings. Natürlich hat alles einen Wermutstropfen, nicht wahr? Und das Haar in der Suppe ist nicht weit. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakita gesehen. Anakita sind so ganz große Leute, so 2,50 bis 3 Meter ist bei denen locker drin, voller Muskeln. Unten in der Wüste Negev siedeln die Amalekiter, im Gebirge die Hethiter, Jebusiter, Amoriter, ach ja, die. Und außerdem wohnen am Mittelmeer und am Jordan die Kanaaniter. Oh, wir haben zwar die Früchte gesehen, die so wunderbar sind, wenn wir mal zurückgehen. Sie zeigen ihm die Früchte, diese Männer. Du hattest recht, Mose, Gott hat uns etwas Wunderbares verheißen. Auf den ersten Blick ist das so toll, da nichts wie hin. Wir sind hin und weg, sozusagen, von diesem Land. Das ist so wunderbar. Und diese 12 Kundschafter, muss man bedenken, das waren ja sicherlich gestandene Personen. Ne? Man schickt ja keine Späher in feindliches Land aus. Also Kundschafter, die auf Neudeutsch vielleicht Weicheier sind. Also ängstliche Burschen, die gleich bei der kleinsten Kleinigkeit das Weite suchen. Sonst hätte man die ja nicht dahin geschickt und sie wären auch gar nicht losgegangen. Also das sind Leute, die wissen, was sie tun und nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Sie sehen das und das ist so. Das Land ist wunderbar. Das sehen sie, aber es wäre ja so schön. Und dann kommt dieses Aber, das wir gerade gesehen haben. Allerdings, was so am Anfang steht, aber, ja, aber, dieser Aberglaube. Wir glauben, aber, das scheint mit Schwierigkeiten verbunden zu sein. Das scheint gar nicht so einfach zu werden. Es wäre ja schön, aber das sieht anstrengend aus. Das sieht sogar gefährlich aus. Wir haben zwar die Verheißung Gottes, aber es würde mich und uns wahrscheinlich was kosten, da einzuziehen. Wir müssten uns schon irgendwie überwinden. Wir müssten schon irgendwie die Waffenrüstung an. Wir müssen uns schon mal ein bisschen bewegen. Offensichtlich schmeißt Gott uns das nicht in den Schoß. Und offensichtlich ist das für sie so bedrohlich, dass sie das offensichtlich sehr betonen. Es ist ein Ja-Aber statt Amen. Ja-Aber statt Ja-Amen. Wir gehen hinein in das Land. Gott hat uns das verheißen. Sie sehen und betonen die Schwierigkeiten. Übermäßig vielleicht. Gewaltige Festung, Anakita, mächtige Völker. Ja, das ist so. Das ist Tatsache. Das ist keine Erfindung. Sie sehen das, weil es halt so ist. Aber es ist ja mehr als das. Und hat je jemand gesagt, dass alles, was Gott uns verheißt, völlig ohne Schwierigkeiten, so aus dem Himmel uns in den Schoß, wie bei, wie ist das Märchen, die Goldmarie? Ich kenne mich mit Märchen nicht so. Ja, Sterntaler. Und dann, ich brauche mich gar nicht bewegen. Offensichtlich funktioniert das nicht. Gott hat das auch nicht gesagt. Ist es ihre Trägheit? Ist es ihre Angst? Alle diese Leute haben die gleiche Erfahrung gemacht, haben den gleichen Erfahrungshintergrund. Sie sind alle aus Ägypten ausgezogen. Sie haben die Wunder Gottes gesehen. Sie haben diese 10 Plagen gesehen. Sie haben das Meer geteilt gesehen. Sie haben die Wolkensäule und die Feuersäule gesehen. Sie haben all das gesehen. Und jetzt sehen sie was anderes. Riesen, mächtige Völker, es könnte schwierig werden. Manchmal, wir haben das vorhin gehört, Scheinriesen gibt es ja so. Ne, ich habe das in der Augsburger Puppenkiste mal, als junger Mann gesehen. So ein Riese, der von Weitem riesengroß ist und je näher man kommt, desto kleiner wird der. Und plötzlich hat der Gartenzwergniveau oder so. Also ist gar nicht so groß, wie er aussieht. Man muss nur darauf zugehen. Auf jeden Fall scheint das für diese Männer ein großes Problem zu sein. Gestandene Männer, keine Weicheier, mutige Männer, die alle Gotteserfahrungen hinter sich haben, die alle auf Gott vertrauen könnten, aufgrund dessen, was sie mit ihm erlebt haben. Aber sie sehen hier etwas und greifen hier etwas, was vielleicht dazu führt, dass sie sagen, Spionage, okay, Eroberung, no way. Keine Eroberung, nicht reingehen. Spionieren, okay, aber den Rest, das machen wir nicht. Wir können es fragen, ohne weiteres übertragen auf unser Leben, was sehe ich denn, wenn ich Dinge sehe? Das, was ich sehe, ist da. Das, was diese Männer sehen, ist auch da. Es sind da große Leute, es sind mächtige Völker, es sind befestigte Städte. Ja, natürlich, was habt ihr erwartet? Aber es ist auch Gott, es ist auch eure Erfahrung. Ihr habt gesehen, was Gott alles kann. Ihr habt gesehen, wie er aus Ägypten herauskommt. Was sehe ich, wenn ich die Dinge sehe? Sehe ich nur die Schwierigkeiten oder sehe ich auch das, was Gott tun kann und schon getan hat? Und wie interpretiere ich das? Täglich begegnen uns irgendwelche Dinge. Ich sehe täglich irgendwas. Und dann haben wir alle die gleiche Gotteserfahrung. Wir sind alle gläubige Menschen, hoffe ich, die mit Jesus gehen. Und trotzdem interpretieren wir das, was wir sehen, so unterschiedlich. Wie wird die Geschichte weitergehen? Was wird geschehen mit diesen 12 Kundschaftern? Manche von euch kennen die Geschichte, wie sie weitergeht. 12 Männer sehen das alles, ne? Berichten davon. So, da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb, einer von den 12, versuchte sie zu beruhigen und rief, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. 12 Männer mit einer Vision, nur völlig unterschiedliche Visionen, offensichtlich. Sie sind viel stärker als wir, natürlich sind sie das. Ihr seid ein kleines Volk, das aus Ägypten, gerade aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft herausgeführt wurde. Die sitzen da schon ganz lange und haben sich gemästet und was weiß ich. Natürlich sind die stärker. Aber seid ihr so sehr an diese Knechtschaft gewohnt, dass es so schwierig ist, sich zu trauen, Dinge im Vertrauen auf Gott zu tun. Ihr habt doch gesehen, die Wolkensäule, die Feuersäule. Seid ihr so ängstlich, dass ihr überhaupt nicht mehr vertrauen könnt? Seid ihr durch die Knechtschaft, durch diese Jahrhunderte Sklaverei so klein geworden, dass ihr weder euch noch Gott etwas zutraut? Die Interpretation der meisten ist eine ganz andere als die von Kaleb und Josua. Die beiden sind ja dafür. Das Volk ist stärker als wir, rufen sie. Ja, aber die Ägypter waren doch auch stärker. Und kurz vorher sind sie aus Ägypten rausgezogen. Was ist mit den Ägyptern passiert? Mit all den Gefahren, die diese Ägypter repräsentieren? Die sind untergegangen. Obwohl sie gebrüllt haben, gedroht haben. Und der Pharao, was hat der für eine Welle gemacht? Die Ägypter waren auch stärker. Diese Völker sind stärker. Wo ist die Erfahrung? Was ist von all dem, was sie mit Gott erlebt haben, übrig geblieben? Ich habe, ist schon eine Weile her, in Minden war es, an so einem Garagentor, wo dann normalerweise steht, Ausfahrt freihalten, den umgekehrten Spruch gesehen, Freiheit aushalten. Das fand ich total bezeichnend. Statt Ausfahrt freihalten, Freiheit aushalten. Und das ist sowas von wahr. Hier auch. Sie werden in die Freiheit geführt, aber Freiheit muss man aushalten. Freiheit ist ein Risiko. Freiheit erfordert selbstständige Entscheidungen, eigenes Denken. Sklaverei braucht das nicht. Da brauchst du nicht denken. Da brauchst du nicht entscheiden. Da wird alles für dich entschieden. Du tust das. Wenn du nicht willst, dann kriegst du Prügel. Wirst geknechtet. Man ist gewohnt, dass einem gesagt wird, was man tut. Und plötzlich ist man frei und darf selber entscheiden. Das ist schwierig. Freiheit muss man aushalten. Aber Freiheit ist das, was Gott uns schenkt. Und das ist ein Risiko. Das bedeutet Anstrengung. Und ich glaube, sie scheuen ein Stück weit diese Anstrengung, weil sie es gar nicht gewohnt sind. Immer dann dieses Murren, das funktioniert nicht. Freiheit ist ein Stück weit auch Verzicht auf Bequemlichkeit. Aber eine Verheißung eines weiten Landes. Und dann haben wir zwei Leute, die sagen, wir schaffen das. 10-2 ist das Verhältnis. 10-2, 10 Leute sagen nein, das wird gar nichts. 2 sagen ja. Wie oft ist das in meinem Herzen so? 10-2. 2 Teile sagen ja. Glaub Gott, vertraue ihm, das wird was, auch wenn du noch gar nichts siehst, es ist egal, erinnere dich, wie Gott geholfen hat. 10 Teile, bist du völlig wahnsinnig? Wie soll das funktionieren? Das kannst du nicht, die Bedingungen stimmen nicht, da hast du keine Kraft für, da hast du keine Erfahrung drin, dafür hast du nicht genug Geld. Es gibt so viele Gegenargumente. Und dann lasse ich's. Was passiert ist, 2 würden einen Glaubensschritt wagen. Glaubensschritt bedeutet Fortschritt. 10 bleiben furchtgeleitet. Das bedeutet Rückschritt. Rückschritt in die Sklaverei, in die Abhängigkeit. 2 wagen einen Glaubensschritt, 10 nicht. Was ist in deinem Herzen? Überleg mal, wenn du mit Dingen konfrontiert wirst, vielleicht gerade jetzt, in diesem Moment, in dieser Zeit, wie ist der Anteil? 2-10? 3-9? 4-8? 12-0? Möglicherweise noch nicht so ganz, oder? 12 Teile Glauben und 0 Teile Zweifeln. Kaleb und Josua sind Menschen wie du und ich. Kaleb, dieser forsche Mann, der wird später in Josua 14 als einer bezeichnet, der mit 85 Jahren zu Josua sagt, ich habe noch Kraft, ich habe noch Power, da ist ein Gebirge, lass mich das erobern. Ich will noch was machen mit 85. Wow, der Mann hat Perspektive, der will was tun, der will vorwärts gehen. Der vertraut Gott was, auch noch im hohen Alter, was nebenbei bedeutet, dass man auch im hohen Alter noch dieses und jenes Wagnis eingehen kann. Je nachdem, wie Gott die Kraft schenkt. Josua ist vielleicht mehr so ein ängstlicher Typ. Wir haben es auch vorhin so ein bisschen schon im Vorfeld gehört. Der braucht Ermutigung. Sei stark und mutig. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst stark und mutig sein? Josua 1, 3-mal sagt ihm Gott das. Er ist vielleicht mehr so der ängstliche Typ, nicht so ein Kaleb. Aber beide trauen Gott etwas zu. Und darum geht es. Bist du ein forscher Typ, einer, der vorprescht? Ja, Gott ist bei dir. Bist du ein Mensch, der eher ängstlich ist, der sagt, schwierig, ja, schwierig, klar. Gott sagt, wow, geh vorwärts. Beide trauen Gott was zu und ich glaube, das ist die Herausforderung. So sieht ein Leben mit Perspektive aus. So sieht ein Leben mit Gott aus, das bis ins hohe Alter etwas hat, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Weil Gott mir die Kraft gibt. Weil Gott mir das Vertrauen gibt. Der größte Kampf in unserem Leben ist doch im Endeffekt gar nicht gegen irgendwelche Schwierigkeiten. Es ist doch der Kampf gegen uns selber, uns zum Vertrauen durchzuringen. Und dazu durchzuringen, zuzugeben, ich habe die Kraft nicht, ich schaffe das nicht. Das schaffen die ja auch nicht ohne Gottes Hilfe. Ja, heißt es doch, wir können auf keinen Fall gegen die antreten. Die sind viel stärker als wir und das ist eine absolut richtige Bewertung. Sie sind stärker, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das in meinem Leben auch nicht und du auch nicht. Wenn wir versuchen, in eigener Kraft, in Eigenregie, unsere Probleme, die echten oder die eingebildeten, die Scheinriesen oder die wirklichen Riesen, zu bekämpfen, werden wir ganz schnell ausbrennen. Mit Gottes Hilfe geht es. Wir müssen nur losziehen. Wir dürfen einen Schritt machen. Die Frage ist, kriegen wir das hin? So wie Josua und Kaleb ja zu sagen? Oder sind die 10 Teile in uns noch so groß, dass sie uns daran hindern, Glaubensschritte zu wagen, dass sie uns lähmen? Es kommt, wie es kommen muss in dieser Geschichte. Und sie, nämlich die 10 Kundschafter, die Muffe haben und sich davon überwinden lassen, erzählen den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Wahrscheinlich ziemlich aufgeblasen, noch ein bisschen Senf dazu, damit es prickelnder ist. Wir haben das Land durchzogen. Wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, nicht Gott oder Josua und Kaleb. Dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Anakita, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken. Und so haben wir uns auch gefühlt. Glaubt uns. Wir haben den Durchblick. Wir wissen es. Wir haben es gesehen. Alle Menschen, alle, die wir gesehen haben, waren Riesen. Alle. Was heißt das? Alle beide? Alle drei? Alle fünf? Alle zehn? Sie haben doch in der Zeit nicht alle Menschen gesehen. Man neigt dazu, und das ist heute auch noch so, die Dinge aufzublasen. Alles, das ist völlig unmöglich, das geht gar nicht. Nein, das hat noch nie funktioniert. Wie oft hast du es denn probiert? Einmal? Zweimal? Noch nie. So groß, so pauschal. Vergiss es. Alle Menschen sind Riesen. Alle Probleme sind unlösbar. So, dieses Fixierte, dieses Aufgeblasene, das sind ihre eigenen Ängste und das ist ja auch okay, ich darf ja Ängste haben. Und die habe ich ja auch. Und auch die Männer, die, wie gesagt, keine Weicheier waren, sonst wären sie ja gar nicht losgezogen, aber ihre eigenen Ängste, vielleicht auch ihre Trägheit, ah, das wird anstrengend, da einzuziehen, es wird anstrengend, diesen Glaubensschritt zu machen, lass mal lieber hier ein bisschen rumhängen und vielleicht sogar Richtung Ägypten mal checken, so, vielleicht ist das einfacher. Aber sie übertragen ihre Ängste auf alle anderen und säen Misstrauen Gott gegenüber. Und das Volk nur zu empfänglich dafür, ja genau, dir stimmt, es hat recht, weil sie wissen, wenn wir gehen, dann müssen wir uns anstrengen. Und Anstrengung bedeutet Veränderung, bedeutet Risiko und da habe ich keinen Bock drauf. Das ist heute genauso wie damals. Und da meldet sich die Stimme des Zweifels in den Menschen und sie meldet sich auch in mir. Ja, das könnte anstrengend werden. Wenn Gott dich aufruft in die Nachfolge, könnte das bedeuten, dass du Dinge in deinem Leben verändern musst. Wenn Gott uns als Gemeinde aufruft, bestimmte Schritte zu gehen in seinem Willen, dann könnte das mit Veränderungen, mit Anstrengungen, mit Einsatz, mit allem Möglichen. Nein, das hat noch nie funktioniert. Wir haben es zwar auch noch nie probiert, aber ich weiß das, ich habe es gesehen. Alle Probleme sind schwierig. Alle Sachen können wir nicht lösen. Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft von keinem Baum essen. Das ist doch eine alte Finte, auf die wir nicht reinfallen sollten. Maßlose Übertreibung, die Gott völlig ausblendet. Alles ist unmöglich. Gott hat gesagt, alle Dinge sind euch möglich. Nein, alles ist unmöglich. Das ist gelogen, auch in deinem Leben. Alles ist unmöglich, was soll das? Wenn du so lebst, wirst du nichts mehr tun. Du wirst paralysiert sein, gelähmt, es wird sich nichts mehr verändern. Du hast keine Perspektive und du wirst auch mit 85 nicht mehr sagen, lass mich das Gebirge erobern. Oder was auch immer du erobern willst. Wir haben uns gefühlt, sagen sie. Und das bedeutet, sie bauen viele Dinge auf ihre Empfindung, nicht auf die Zusage Gottes. Wir haben uns gefühlt wie Heuschrecken. Und auf Gefühle, auf negative Gefühle, auf Dinge kann ich nicht meine Zukunft bauen. Die sind so wechselhaft. Heute fühle ich mich voll schlecht und morgen wieder richtig gut. Morgen habe ich gut geschlafen und fühle mich happy in den Tag. Heute habe ich schlecht geschlafen. Auf diese Gefühle kann ich doch nicht mein Leben bauen. Sie haben sich gefühlt und bauen darauf etwas auf, was zusammenbrechen wird. Sie werden nicht ins Land einziehen. Sie werden 40 Jahre durch die Wüste irren. Sie werden nur Schwierigkeiten haben. Und diese ganze Generation, die keine Lust hatte, Gott zu vertrauen, wird sterben in einer Wüste, ohne Wasser, ohne Ruhe, ohne Frieden. Für nichts und wieder nichts. Wir verkümmern in irgendeiner Wüste, wenn wir diesen Glaubensschritt nicht wagen. Gott weiß, dass das schwierig ist. Gott weiß, und ich weiß es auch, und du weißt es auch, dass es nicht einfach ist, Glaubensschritte zu machen. Es ist eine Herausforderung, natürlich. Es ist aber eine Herausforderung zum Wachstum. Es ist keine Überforderung. Gott überfordert uns nicht, weil er sagt, ich bin doch bei dir. Ich gehe doch mit dir. Vertrau mir doch. Wisst ihr, wie viel Prozent bleiben denn übrig, wenn deine aufgeblasenen Probleme platzen? Wie viel Prozent von diesen 100% Schwierigkeiten in deinem Leben bleiben übrig, wenn du am Ende merkst, der Großteil war nur eingebildet, ist nie eingetreten? Das könnte schiefgehen, das könnte nicht funktionieren, da könnte ich Schwierigkeiten haben, das wird aus verschiedenen Gründen gar nicht klappen, das hat noch nie geklappt, alles so Gedanken. Bevor noch irgendwas passiert ist, hast du schon 75% deiner Energie in Spekulationen gesteckt über Dinge, die nie eintreffen. Was bleibt? Am Ende sind es vielleicht 20% wirklicher Schwierigkeiten, die du mit Gott überwinden kannst, die nicht völlig problemlos sind. Es gibt keine Rutsche in den Himmel, wo du nur runterrutscht oder so. Man muss schon manchmal die Jakobsleiter hinaufsteigen, die ist aber da. Und so möchte ich dich ermutigen, möchte Gott uns ermutigen anhand dieser Geschichte. Ja, Zweifel gehören zum Glauben dazu. Sie sind die Kehrseite der Glaubensmedaille. Am Zweifel entzündet sich mein Glaube. Aber wie groß diese Seite der Medaille ist, des Zweifels, das haben wir in der Hand, indem wir losgehen und Gott vertrauen. 2:10, 3:9, 4:8 und so weiter. Vielleicht kommen wir irgendwann mal auf 50-50, 6:6, was schon schwierig genug ist. Aber lasst uns nicht stehen bleiben und gelähmt sein und nur auf die Probleme gucken. Wisst ihr, und da möchte ich mit schließen und euch ermutigen, uns ermutigen, und ich denke, Gott tut das. Wenn wir in eigener Faust gegen Probleme kämpfen, werden wir verlieren. Denn wenn du gegen Schwierigkeiten, nicht nur äußere, auch innere, Dinge, die dich von innen her auffressen, kaputt, wenn du sie in eigener Kraft besiegen willst, dann machst du sie groß. Jeder Schlag, den du deinem Feind versetzt, gibt ihm Energie, deine Energie, und du hast sie nicht mehr. Jeder Schlag macht ihn stärker. Kämpfe nicht selber. Du bläst deinen Feind auf. Er wird immer größer, weil du dich mit ihm beschäftigst. Du kannst in einem dunklen Raum, in dem du sitzt, du kannst deine Dunkelheit nicht vertragen, indem du um dich schlägst wie blind. Die Dunkelheit wird immer da bleiben. Weißt du, was du machen kannst? Zünde ein Licht an. Das bedeutet, wende dich Jesus zu. Wende sich seiner Liebe, seiner Kraft zu, und die Dunkelheit wird fliehen. Kämpfe nicht selber. Du wirst sie nicht besiegen. Du machst sie stark. Glaube, vertraue, zünde ein Licht an. Das Licht in dir, lass es groß werden. Naht euch Gott, heißt es, und der Satan wird von euch fliehen. Die Dunkelheit muss fliehen, wenn sie dich im Gebet findet, wenn sie dich bei Gott findet. Hab Mut, sei stark und mutig, geh voran. Es ist vielleicht nicht leicht, aber es ist das Beste, was du tun kannst, egal wo du gerade jetzt stehst. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr, dass du uns Mut machst, dass du uns auch durch solche Ereignisse, die uns überliefert sind, ja ganz ehrlich zeigst, wie schwierig das oft ist und wie unser Herz zerrissen ist, weil wir Menschen sind, weil wir in dieser Welt leben, weil wir Zweifel haben. Und dann können wir rufen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, hilf meinem Zweifel auf. Ich will doch glauben. Und du siehst, wie schwierig das ist, wie viele Stimmen in mir dagegen sind und sagen nein. Hilf uns ganz neu, ein Licht anzuzünden in diesem Dunkel dieser schlimmen Worte, die uns von dir wegbringen wollen, unserer Zweifel, unserer Sorgen, die uns ersticken wollen. Und mach uns Mut, Glaubensschritte in unserem Leben, auch als Gemeinde zu gehen, hin zu dir und ein Licht anzuzünden, da wo es leuchten soll, im Dunkeln, damit es hell wird für uns und für andere. Amen.